Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast FAIR, dem Podcast von Oikokredit. Oikokredit ist eine internationale Genossenschaft, bei der du ethisch verantwortlich Geld anlegen kannst. Und in unserem Podcast stellen wir jeden Monat spannende Menschen und Ideen vor, die unsere Welt nachhaltiger gestalten. Mein Name ist Katharina Welp und ich freue mich schon sehr auf das heutige Thema. Es geht in dieser Folge um etwas, was wir vermutlich alle mehr oder weniger jeden Tag benutzen. Und zwar Kosmetik, in diesem Fall aber Biokosmetik, hergestellt von der Firma Sanol. Wir sprechen nicht nur darüber, welchen Vorteil Bio bei Produkten wie Cremes und Lotionen hat. Ein weiterer Schwerpunkt wird heute das Geschäftsmodell von Sanol sein. Sanol handelt nämlich nach der Gemeinwohlökonomie und erstellt alle 2 Jahre eine Gemeinwohlbilanz. Was das konkret bedeutet, das werden wir heute von meinem Gesprächspartner Martin Sanol erfahren. Schön, dass du heute zu Gast bist, Martin. Ich freue mich sehr, beziehungsweise, dass du zugeschaltet bist aus Österreich. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo. Grüß Gott, schön auch. Ich bin der Martin Sanol, wie du mich schon vorgestellt hast.
Du führst ein Familienunternehmen in Stams. Das liegt im Inntal in Österreich. Das ist Tirol, richtig?
Jawohl, richtig. Wir sind ungefähr 35 Kilometer westlich von Innsbruck. Mitten in Tirol, ja.
Und auf eurer Website, die ich übrigens sehr beeindruckend finde, die hat mir sehr gut gefallen, da konnte ich die Anfänge von Sanol in einem Zitat von dir nachlesen. Und du beschreibst darin, wie du Ende der 70er Jahre die damals aktuellen Probleme wie das Waldsterben, die Atomkraft und die Chlorbleiche, also teilweise auch immer noch aktuelle Probleme, im Fokus hattest und wie sich dein Kontakt zur Natur intensiviert hat, als du mit deiner Familie auf einen Bauernhof gezogen bist. Wie kam es denn dann zur Gründung eines Unternehmens wie Sanol? Was war deine persönliche Motivation dazu?
Ja, wie du richtig gesagt hast, waren also dort in die Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre schon einige massive Umweltprobleme, das, was mir so als Jugendlicher dort sehr betroffen gemacht haben. Und da war also, wie du gesagt hast, Waldsterben, da war aber auch dieser Seewässerunfall, wo jede Menge Dioxin austreten ist, nördlich von Mailand, und ganz viel Gegend und Haustiere und Menschen vergiftet worden sind. Und für mich war die Frage, was kann ich persönlich anders machen? Das war immer so mein Ansatz. Was kann ich dazu beitragen? Und durch das, dass wir die Landwirtschaft gehabt haben, die habe ich also mit meinen Eltern gegründet, und da haben wir vor allem Ziegen gehabt. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Ziegenprodukte gemacht, haben die selbst vermarktet, direkt vermarktet, sind am Anfang auch ausgelacht worden als Spinner, die was dann mit Ziegenmilch irgendwo ein Geschäft machen wollen. Und im Endeffekt hat sich aber dann herausgestellt, dass auch die Ziegenmilch und Ziegenmolke vor allem als Nebenprodukt, das war auch so eine reizvolle Geschichte. Man macht einen Ziegenkäse und hat dann die Molke übrig, und eigentlich sind da ganz viele wertvolle Sachen drin. Und dann haben wir ein paar Leute getroffen, die uns gesagt haben, naja, eigentlich wären da viele Sachen drinnen, die auch für die Kosmetik sehr wertvoll sind, für die Hautpflege sehr wertvoll sind. Und so haben wir angefangen, nachher aus unserer Ziegenmolke Kosmetik zu machen. Und das haben wir also ganz einfach und unbedarft, ohne irgendwelche Vorbildungen, einfach umgesetzt und einfach den, sag ich jetzt mal, landwirtschaftlichen Hausverstand eingesetzt und gesagt, okay, was haben wir für Rohstoffe, die was toll sind, die was wertvoll sind, was wollen wir dazu tun und vor allem, was wollen wir nicht dazu tun. Und das war irgendwo das, was mir dann also diese Faszination packt hat, wie kann man Produkte machen, wo man was anders macht, wo man nicht nur das Gleiche, was in der konventionellen Kosmetik ist, irgendwie natürlich nachbaut oder so, oder so halbe Geschichten macht, sondern wie kann ich es möglichst konsequent machen. Und das hat mir dort schon einen Spaß gemacht, und das macht es mir nach wie vor. Und der Weg hört auch nicht auf. Also da sind immer wieder neue Sachen, die man optimieren kann, die man verbessern kann, wo man einfach nur dran sein kann. Und das sind natürlich die Herausforderungen vor mittlerweile 40 Jahren anderes wie jetzt, aber vom Thema her ist es doch sehr ähnlich.
Ja, eine ganz kurze Zwischenfrage zu der Ziegenmolke. Wieso sind denn in der Zeit andere nicht auf die Idee gekommen? Also Das schien ja ziemlich eine ziemlich innovative Idee von euch gewesen zu sein dann, oder?
Also, naja, es ist also so, dass vor 40 Jahren schon dieser ganze Bereich Naturkosmetik, wie es damals noch geheißen hat, sehr, sehr klein war. Also das war, ja, eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Hersteller, die sich überhaupt mit diesen Produkten, mit dem Thema Naturkosmetik beschäftigt haben. Und da waren wir dann einerseits schon, also dass wir gesagt haben, okay, wir verwenden die Ziegenmulke, aber auch, und das ist mir nach wie vor wichtig, dass wir das trotzdem noch ein bisschen oder sehr genau sehen, dass wir alle Rohstoffe anschauen, nicht nur diesen einen Rohstoff, den man in den Vordergrund stellt. Das sind halt jetzt irgendwelche Kräuter, die super sind, die toll sind. Aber ein Bekannter von mir hat ein Buch geschrieben und da hat sich das so definiert, 80% der Wirkung kommt von der Basis und 20% von Wirkstoff. Also das, was eigentlich vorne am Etikett oben ist, was die Hauptkaufentscheidung ist, macht eigentlich nur einen kleinen Teil aus von der Wirkung. Und das Wesentlichere ist das, was ist sonst noch drinnen. Und das ist mir immer sehr wert, immer sehr wichtige Entscheidung gewesen, was tue ich noch dazu, zu diesen Produkten, die ich da zusammenmische.
Und da stellt sich mir auch eine weitere Frage. Ihr stellt ja zum Beispiel Shampoo her, Gesichtspflege, Mund- und Körperpflege, auch für Babys gibt es was im Sortiment. Und wie kann ich denn hochwertige Bioprodukte unterscheiden von anderen Produkten, wo vielleicht einfach in grün Bio draufsteht und das keine reine Biokosmetika sind?
Ja, das große Problem bei der ganzen Sache ist, dass das Bio nicht gesetzlich geregelt ist im Kosmetikbereich. Im Lebensmittelbereich haben wir eine sehr klare Regelung, wo man dann zumindest gewisse Grundanforderungen erreichen muss, wenn man Lebensmittel Bio bezeichnet. In der Kosmetik gibt es diese gesetzlichen Regelungen nicht. Es gibt in Österreich auch aus einer langen Tradition aus, also gesetzesähnliche, das kommt aus dem Lebensmittelkodex raus, wo man schon Naturkosmetik und Biokosmetik beschrieben hat. Aber das ist auch nicht wirklich sehr bindend. Und diese ganzen Naturkosmetik-Siegels, die wir alle kennen, die sind eigentlich privatrechtliche Abmachungen, wo sich Hersteller zusammentun und sagen, okay, wir machen dies und diese Qualitätsstandards. Und in Österreich ist das, wie gesagt, aus der Geschichte, also immer schon hat es im Lebensmittelkodex eine gesetzesähnliche Richtlinie gehabt. Aber damit der Konsument wirklich selber erkennen kann, muss man einfach die INCI-Deklaration, diese Ingredients, die bei jedem Produkt oben stehen, lesen. Und der Vorteil bei der Kosmetik ist, dass die Ingredients, die wir reingeben in die Kosmetik, auch am Etikett oben stehen muss. Auch unter 1%. Bei Lebensmitteln gibt es da zum Teil Zusatzstoffe, die man nicht deklarieren muss. Bei der Kosmetik muss man es deklarieren. Aber diese INCI-Begriffe sind natürlich schon oft so chemiechinesisch, was schwierig zu verstehen ist. Und wir schreiben zum Beispiel bei unseren Produkten auch immer deutsche Deklaration dazu und versuchen das möglichst transparent und klar zu beschreiben, was wirklich das ist. Aber mit dieser Beschreibung kann man schon relativ viel anfangen.
Ja, ich benutze schon länger so ein festes Shampoo aus einem Unverpacktladen. Also es ist auch komplett unverpackt. Und bin total begeistert, wie lange das immer hält und wie es auch bei hartem, kalkhaltigem Wasser das Haar so richtig schön weich hält trotzdem. Da war ich wirklich überrascht, dass das funktioniert.
Na Gott, also diese Ergiebigkeit dieser Produkte, also das ein bisschen weitersehen, wie ressourcenverbrauchend oder ressourcenschonend ist das Produkt, das ist ganz ein wesentliches Argument und eine ganz wesentliche Motivation auch, wie wir Produkte machen. Wir haben zum Beispiel auch beim Shampoo eher weniger Wasser dabei, bei den flüssigen Shampoos, damit man länger auskommt. Bei den festen Shampoos geht es noch konzentrierter und da kann man noch wirklich länger auskommen. Ich brauche weniger verpacken, der Kunde braucht weniger oft nachkaufen und das Ganze ist durch das logischerweise ressourcenschonender.
Du hast es gerade schon erwähnt, die Gemeinwohlökonomie. Ich möchte darauf mal umswitchen. Als Info für unsere HörerInnen, Oikocredit hat im Februar dieses Jahres eine zweitägige Online-Veranstaltung durchgeführt, das Gutes Geld Lab. Und da hatten wir bereits spannende ReferentInnen der Gemeinwohlökonomie zu Gast, die das grundsätzliche Modell beleuchtet haben. Also das Streben zum Beispiel nach Gemeinwohl statt nur nach Gewinnen. und das Streben nach Kooperationen statt reiner Konkurrenz. Das Gemeinwohl, also das, was allen Menschen zugutekommt, sind laut der Definition Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung. Das sind jetzt sehr große Worte. ihr erstellt Gemeinwohlbilanzen für Sanol, da kommen wir auch noch hin. Und du bist auch im Koordinationsteam der GWÖ, das ist die Abkürzung für die Gemeinwohlökonomie, in Tirol tätig. Was bedeutet denn Gemeinwohl für dich persönlich? Also wie können wir diese großen Worte ein bisschen einrahmen und uns mehr darunter vorstellen?
Ja, es ist ja so, ich meine, durch diese Entwicklung, die ich bei mir in der Firma gemacht habe, mit dem Engagement für die Produkte, aber auch für das Ganzheitliche, das Versuchen ganzheitlich zu sehen. Also das ist schon unser Betriebsgebäude, was Passivbauweise ist, wo wir ganz klar die Energie, den Strom selbst produzieren, übers Jahr gesehen, wo wir Biogas verwenden, also wo wir schon ganz viele Sachen gemacht haben. Da habe ich gesehen, dass in der Gemeinwohlökonomie tolle Struktur kriegt mit dieser Matrix, wo man sich dann den Betrieb in Form von einer Bilanz genau anschauen kann. Das ist also dieser, sage ich jetzt einmal, ja, strukturelle Teil, der was jetzt für die Firma ganz interessant ist. Und das andere ist, wie du schon genannt hast, dass einfach die Grundwerte von der Gemeinwohlökonomie eigentlich das ist, was sich in zwischenmenschlichen Beziehungen ja sehr gut bewährt hat. Ich meine, warum geht es uns gut in zwischenmenschlichen Beziehungen? Wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir rücksichtsvoll sein, wenn wir teilen, wenn wir vertrauen, wenn wir wertschätzen, wenn wir Kooperationen machen. Und im ja, Teil der Wirtschaft, ich sage jetzt vielleicht Großteil der Wirtschaft, geht es halt um andere Sachen. Da geht es um Gewinnmaximierung, da geht es um Verdrängen, da geht es um Konkurrenz, da geht es um Kannibalismus, der Große frisst den Kleinen. Und das hat man einfach von der Art her, wie Wirtschaft funktionieren kann, gefällt mir das, wie Gemeinwohl funktioniert, Gemeinwohlökonomie funktioniert, einfach viel, viel besser. Und wir haben auch selber mit unserer Erfahrung als Betrieb die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man so arbeitet und das konsequent durchsetzt, automatisch auch zu Kunden kommt, zu Leuten kommt, zu Lieferanten kommt, einfach zu einem Umfeld kommt, die was auch ganz ähnlich denkt, und das macht das Leben einfach viel, viel schöner und einfacher und angenehmer, wenn man sich gegenseitig hilft. Und das ist also der Hauptgrund oder auch das Hauptargument, wo ich sage, das will ich so machen, damit es meinem Umfeld und mir selber einfach besser geht, weil wenn wir alle ein bisschen zusammenhelfen, dann ist es einfach viel einfacher, das Leben.
Und diese Gemeinwohlbilanz, da werden ja unterschiedliche Bereiche untersucht, und es geht unter anderem darum, wie werden MitarbeiterInnen entlohnt und behandelt, wird umweltfreundlich produziert, mit welchen Banken arbeitet das Unternehmen zusammen, wie werden Gewinne verteilt und welchen Beitrag im Allgemeinen leistet das Unternehmen für das Gemeinwohl. Jetzt frage ich mich, wie ist denn der Prozess? Habt ihr euch als Unternehmen unterschieden, wir finden das gut, wir wollen das unterstützen und wir möchten auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen, um ja auch eine Art Gütesiegel oder eine Art Transparenz zu schaffen für unsere Kundinnen? Und wie seid ihr dann vorgegangen? Wendet ihr euch an die GWÖ? Wie wird diese Bilanz erstellt? Kommen da Leute zu euch, untersuchen bestimmte Punkte? Wie funktioniert das alles?
Ja, also das Ganze war so, dass wir in Tirol haben wir relativ viel Unternehmen, also ja, relativ viele Unternehmen, die Gemeinwohlbilanz machen, und wo so die ersten bilanzierenden Unternehmen waren, hat es eine Veranstaltung gegeben, wo es quasi diese Gemeinwohlbilanzen präsentiert worden sein, und Bekannte hat mich dazu eingeladen und da bin ich hingekommen und der hat halt da nachher noch mitgekriegt, okay, da gibt's noch wesentlich mehr, und da bin ich eingeladen worden und bin mit den Leuten zusammengekommen, die diese Gemeinwohlökonomie in Tirol einmal aktiv betrieben haben. Und dann hat es den nächsten Bilanzierungsworkshop gegeben, also eine Bilanzierungsrunde. Und da habe ich gesagt, ja, da will ich mitmachen, damit wir uns das für unseren Betrieb anschauen können. Das waren dann Workshops, ich glaube 5 oder 6 Workshops, so, ja, weiß nicht, 3-4 Stunden sowas. Und wo man sich diese verschiedenen Punkte, die was du da zum Teil jetzt auch genannt hast, also in dieser Matrix sind genau 20 Punkte drinnen, da wo eben Faktor, wo es eben um die Werte geht, wo man sagt, okay, wie schaut es aus mit Menschenwürde, wie schaut es aus mit Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Und diese vier Werte werden dann auf die Berührungsgruppen, auf die Lieferanten, auf die Eigentümer, Finanzpartner, Mitarbeitenden, Kundinnen und gesellschaftliche Umfeld quasi abgebrochen. Und es gibt so eine nette Matrix, wo man sich dann diese ganzen Schnittpunkte anschaut. Und das Tolle ist, und was mir da auch so gefallen hat bei diesen Workshops, es ist ein sehr reger Austausch. Es sind zum Teil ganz unterschiedliche Firmen da beieinander. Und da lernt man eigentlich ganz, ganz viel, weil man sich dann wirklich durchdiskutiert, okay, wie schaut es jetzt aus mit der Menschenwürde in der Zulieferkette? Wie schaut es aus in der Gerechtigkeit in der Zulieferkette? Welche Sachen, also jetzt rein einmal bei den Lieferanten, tut sich da von ökologischen Seiten her? Okay, dann das Nächste, wie schaut es aus also mit den ganzen Finanzierungsschichten? Bei der ersten Gemeinwohlbilanz 2014, da war in Österreich das Ganze so, dass es eigentlich für die Banken her, naja, so Gemeinwohlbank oder so ein bisschen was alternative Bankgeschichten hat es damals noch gar nichts gegeben. Dann meine ich, naja, das sind null Punkte, weil was soll's, ob ich da bei der einen oder bei der anderen Bank gehe, ist ziemlich gleich. Ich habe dann bei einem Workshop gehört, es gibt auch eine Mitarbeitervorsorgekasse, ich weiß nicht, ob es das Modell in Deutschland auch gibt, wo man für die Mitarbeiter einzahlt, für die Pension, ist so ein drittes Standbein der Pension, und da wird das Geld fair veranlagt und nicht irgendwie, wo man nicht weiß, was da eigentlich passiert damit. Haben wir sofort gewechselt, war eigentlich eine relativ einfache Geschichte und wir haben das Ganze ein bisschen besser gemacht in unserer Firma, wo ich ohne Gemeinwohlbilanz gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es sowas geben könnte. Das Spannende ist dann, dass dann eigentlich der Prozess dorthin viel, viel wichtiger ist und viel spannender ist, als wir dann das Ergebnis. Es gibt da irgendeine Punktezahl, die sind aber eigentlich dann gar nicht so wichtig, weil es geht einfach um das, dass man seine eigene Firma gut durchleuchtet, dass man eben auch in Ecken und die Punkte hinschaut, die man sonst nicht so genau in Betracht zieht und dass man dort einfach noch ganz spannende Sachen entdeckt und auch natürlich Sachen entdeckt, die man besser machen kann.
Genau, ich habe gelesen, diese Punkte, die es gibt, die liegen ja zwischen 0 und 1000 und 0 ist quasi katastrophal, eine katastrophale Gemeinwohlbilanz ja. Und 1000 ist das Nonplusultra und ich glaube, da gibt es 5 oder 6 Abstufungen, die erstmal zur internen Reflexion auch dienen, also wie weit kann ich mich noch weiterentwickeln und auch nochmal nach außen hin zeigen, okay, wo bewegen wir uns da, und Pluspunkte gibt es beispielsweise für faire Löhne oder gute Arbeitsbedingungen und Punktabzüge. Züge für Umweltbelastung oder Arbeitsplatzabbau.
Genau, ja, ja. Also es ist so, dass man sagt, das gesetzliche Mindestmaß ist so irgendwo 0 und alles, was also dann ja, schlechter ist, gibt es Minuspunkte und angestrebt ist natürlich, dass man die Sachen besser macht, als wie es jetzt so gerade und gerade notwendig ist, und dann gibt es dazu Punkte. Aber wie gesagt, also es geht eigentlich viel, viel mehr um diesen Prozess, wie man dann das Ganze beleuchtet. Die Punkte sind so ein Nebenprodukt. Und weil du gefragt hast, ob da jemand in die Firma kommt, wie das gemacht wird, die erste Bilanz war eine Bier-Evaluation, also keine externe Evaluation. Da haben wir dann bei dieser so eine Arbeitsgruppe gemacht, wo wir uns dann gegenseitig gesagt haben, gut, in dem und dem Bereich würde ich mich mit so und so viel Punkte einschätzen, das begründet. Und die anderen haben gesagt, naja, du hast jetzt aber zu wenig eingeschätzt, oder naja, da könntest du ein bisschen, du hast jetzt gut eingeschätzt, das sieht ein bisschen anders, das hat man durchdiskutiert und dann hat man im Konsens eine Punkteanzahl festgelegt. Und bei der Bilanz, die ich 2018 gemacht habe, dort war dann ein externes Audit, wo so das dann auch so durchbesprochen worden ist, aber wo aber dann ein Auditor dann eben sagt, okay, das siehst du so, aber punktemäßig, da fehlt noch das, das sollte man noch, das könnte man da noch besser machen, da kriegst du mehr oder weniger Punkte, wo also dann der Auditor extern die Punkte im Endeffekt festlegt, was aber dann im Endeffekt auch wiederum konsensual ist, und das ist mir halt mal ganz eine wichtige Geschichte, dass man sich Sachen ausredet und dann im Idealfall alle damit einverstanden sein, weil das macht es halt auch ein bisschen einfacher.
Jetzt erlebe ich dich als sehr, sehr agil und auch sehr selbstreflektiv. Und ja, ich bin auch der Ansicht, die Welt ist nicht in Schwarz und Weiß oder Gut und Böse einzuteilen. Und wir kommen irgendwie nur voran, indem wir in Diskurs gehen und uns ja durch Selbstreflexion und den Kontakt mit anderen weiterentwickeln. Was ich ganz toll finde, dass diese Gemeinwohlbilanz auf eurer Website öffentlich zugänglich ist. Also man kann sich die durchlesen. Mich interessiert jetzt vor allem als Mitarbeiterin von Oikocredit, also einer Genossenschaft für ethische Geldanlagen, bei dem Punkt soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln, da schneidet ihr extrem gut ab und erreicht da 100%. Warum liegt eure Gemeinwohlbilanz von 2017-18, also bezogen auf das Geschäftsjahr 2017-18, im Bereich Menschenwürde und dem Punkt ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln nur bei 40%? Und was könntet ihr tun, um diese Bilanz zu verbessern? Also was versteckt sich hinter diesen Prozentzahlen?
Das ist eine gute Frage. Das ist so, dass wir bei der Gemeinwohlbilanz natürlich einerseits sagen, okay, was haben wir mit dem Geld gemacht? Wie viel ist zum Beispiel Eigenkapitalquote? Was ist da? Wie könnte man das Geld besser anlegen, verwerten? Ich glaube, es war 2018 noch so, dass wir noch nicht dass wir da noch eine konventionelle Bank gehabt haben. Mittlerweile gibt es ja in Österreich mitgetragen durch die Gemeinwohlökonomie oder Bank für Gemeinwohl so eine Art Gemeinwohlbank. Da waren wir, seitdem das möglich war, natürlich auch Genossenschaftsmitglied und auch unser Bankkonto dort haben. Also das hätte sich jetzt ein bisschen verbessert. Und das, glaube ich, war der Hauptgrund, warum wir da nicht allzu weit aufgekommen sind mit den Prozentzahlen. Und es ist natürlich schon so, dass die 100% da sehr, wie soll ich sagen, das ist, oder die 1000 Punkte als Maximalpunktezahl, die ist also schon so hoch gesetzt, dass man die fast nicht erreichen kann, oder ja, kann man nicht, also soweit ich weiß, gibt es da kein Betrieb, der das wirklich erreicht und kann. Ja, das war dann eigentlich das, was so die Geschichten ausgemacht haben.
Welche Herausforderungen ergeben sich denn aus unternehmerischer Sicht, nach der Gemeinwohlökonomie zu handeln?
Ja, es ist natürlich immer wieder diese Entscheidung, gerade also in dem, wie setze ich mein Geld ein, ist natürlich eine wesentliche Geschichte, wie ich ganz viel steuern kann. Nicht nur im Privaten, sondern natürlich als Firma noch mal mehr, weil halt da ein bisschen mehr Volumen da ist. Und wo kaufe ich meine Rohstoffe ein? Und da schauen wir halt, dass man das also bei kleinen Herstellern, bei familiengeführten Betriebe möglichst direkt bei den Landwirten und so das Ganze einkaufen können, weil wir da natürlich das Ganze transparenter haben und dort das Geld dorthin kommt zu denen, der was dann auch wirklich die Arbeit hat und den Aufwand hat und gerade die Biolandwirtschaft ja wichtig ist, dass die erhalten wird und damit einfach solche Betriebe und unsere Betriebe erhalten bleiben, braucht es auch eine gute wirtschaftliche Basis. Diese vielbesprochene Resilienz ist natürlich wichtig, damit man auch Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich, ich sage es vielleicht ein bisschen plakativ, wenn ich halt so schon schauen muss, wie ich mit dem Geld herumkomme, dann ist einfach die Kaufentscheidung, dass ich möglichst das billigste Produkt oder den billigsten Rohstoff einkaufen muss. Und wenn ich mir es aber ein bisschen leisten kann, dann kann ich mir überlegen, okay, der Rohstoff ist jetzt besser wie der andere, kostet ein bisschen mehr, aber ich will den besseren Rohstoff haben, damit ich auch diese Werte, die eben in der Gemeinwohlökonomie dort drinnen sind, dass ich die auch leben kann. Und dadurch kommt man einfach auch ein faires Miteinander draus und nicht so, ja, ich finde es immer so dumm, wenn immer so um Provisionen und Rabatte und sonst was herumgehandelt wird, die was der andere zuerst draufschlagt, damit man es dann wieder runterhandeln kann. Das finde ich also ziemlich fantasielos, sondern jeder soll einen fairen Preis machen und ich merke das auch bei meinen Lieferanten, ich kriege da faire Preise und ich bin nachher auch gern bereit zu zahlen und natürlich auch aufgrund unserer Betriebsgröße und Chargegröße macht es nicht so viel aus. Also ich meine, das ist halt auch ein großer Vorteil, dass wir ein relativ kleiner Betrieb sind. Also wir sind unsere 5 Familienmitglieder plus 7 Teilzeitmitarbeiterinnen und wir machen Chargegrößen von 500.000 Stück oder so. Und wenn ich da irgendwo einen Einkauf tätige und sage, okay, das kostet jetzt pro Stickel der Rohstoff noch 2 Cent oder 5 Cent mehr, ist das nicht viel Geld bei 500 Stickeln. Also da bringt einfach diese überschaubare Größe bei uns auch einen großen Vorteil, wo man einfach schauen kann, gut, unser Freude ist, wenn wir möglichst gutes Produkt machen und darum können wir auch möglichst gute Rohstoffe einkaufen und die auch dort einkaufen bei den Lieferanten, die was uns sinnvoll und wertvoll erscheinen.
Also wäre auch stetiges Wachstum überhaupt nicht euer Ziel?
Nein, es gibt also, ich weiß nicht, wer den Spruch getätigt hat, aber wer wird in der Gemeinwohlökonomie immer wieder wiederholt, in der Natur hat das Wachstum den Sinn, die optimale Größe zu erreichen. Ja, der Baum hat auch irgendwann einmal seine Größe erreicht und ich finde so wie es bei uns jetzt, also so, dass es schön langsam immer ein bisschen mehr wird, ist nett, aber wir wollen jetzt nicht also besonders groß werden und das, was Gott will, pushen. Ich glaube, dass es auf die Qualität der Produkte einen Einfluss hat, ob wir halt große Chargen mit 10.000, 100.000 Stück mache oder ob ich kleine Chargen mache. Ich bin davon überzeugt, dass das Produkt, wenn man es in kleine Chargen macht, besser wird und sensibler Leute spüren das auch, dass da ein Unterschied ist. Und wir wollen eine Größe haben, mit der es uns gut geht und das nicht unbedingt nur, ja, also vom, ich glaube auch, dass man allgemein nicht immer nur auf Wachstum denken muss. Es wird auch eine Postwachstumsökonomie geben müssen.
Das ist ein sehr schönes Bild, weil wir Menschen wachsen ja auch irgendwann nicht mehr physisch,
genau.
sondern dann eher innerlich und entwickeln uns innerlich noch weiter und unser Körper muss sich nicht mehr damit beschäftigen, noch Zentimeter in die Höhe zu wachsen, sondern
genau.
ja. Und das heißt aber auch, also ich meine, UnternehmerInnen zu sein, birgt ja auch ein gewisses Risiko, aber ihr könnt Gewinne machen. Es geht nur nicht um dieses stetige Gewinnmaximierung und Wachstum.
Es macht ja, also ich habe da so ein paar Beispiele mit Kooperationen, wo ich dann da so eine Kooperation zu machen, so einen Austausch zu machen, macht eigentlich viel, viel mehr Spaß, als wie das, ob ich dann im Endeffekt in der Bilanz im Jahresende 1.000 Euro mehr drinstehen habe. Also das, denke ich mir, ist die Frage der Wertigkeit, was macht es wertvoll, was befriedigt mich, was ist für mich erfreut. Und da braucht man wirtschaftliche Absicherung, ganz klar, aber das muss nicht immer mehr werden, sondern das kann ganz einfach auch in der Art, wie es uns gut geht, bleiben. Und die anderen Sachen, die sind dann wesentlich wertvoller und wesentlich angenehmer und machen mehr Freude, dass wir, wie gesagt, dass in der Bilanz nachher 1.000 Euro mehr oder weniger stehen, ist eigentlich nicht relevant.
Was kannst du unseren HörerInnen raten, was sie konkret im Alltag tun können, um ja die Gemeinwohlökonomie zu unterstützen, eine Postwachstumsökonomie voranzubringen? Was sind da deine Empfehlungen?
Schau's auf die EcoGut-Homepage, also es gibt diese Gemeinwohl-Homepage, die heißt ecogut.org. Da sind auch verschiedene Gemeinwohlunternehmen, also Unternehmen, die schon Gemeinwohlbilanz gemacht haben, auch angeführt. Bitte bevorzugst die, weil da weiß man einfach, dass wirklich ein ideeller Hintergrund dabei ist, dass uns in Zukunft allen besser geht und nicht nur in ein paar wenigen. Für die Kosmetik hätte ich auch einen Tipp. Einerseits möglichst wenig verwenden, nicht aus Gewohnheit irgendwelche Kosmetiksachen, Produkte verwenden. Und ein Tipp, der was ganz einfach hilft, Ressourcen und Shampoo und sonst was zu sparen. Man kann unser Shampoo, aber im Endeffekt auch jedes andere Shampoo, flüssige Shampoo, bei der Verwendung mit ungefähr den fünffachen Menge Wasser verdünnen und dann das ins trockene Haar reinschütten. Das bringt dann wesentlich bessere Verteilung. Man braucht dadurch weniger Wasser, man braucht weniger Shampoo und die Reinigungs- und Pflegewirkung ist eigentlich viel besser.
Dankeschön. Ja, ich habe heute gelernt, dass vor allem ein Austausch, die eigene Selbstreflexion, die ja erst durch den Austausch auch angeregt wird, uns weiterbringt und habe sehr viel Chemiewissen, was mir fehlte, nicht erhalten, aber ich habe die Zusammenhänge besser verstanden, die mit Biokosmetik zu tun haben. Und Martin, ich fand es ganz toll, wie du aus unternehmerischer Sicht erklärt hast, wie diese Gemeinwohlbilanz funktioniert, sodass wir ein konkreteres Verständnis davon bekommen, wie Gemeinwohlökonomie an sich funktioniert und welche Herausforderungen sich daraus ergeben für UnternehmerInnen, aber auch welche ja motivierenden Vorteile. Und ergänzend zu deinen Handlungsempfehlungen möchte ich noch sagen, auf der Website der GWÖ, die stellen wir in die Sendungsinformationen, kann man auch sein eigenes Verhalten zum Thema Gemeinwohl testen. Das macht viel Spaß und bringt einem einen guten Überblick. Und klar, ihr könnt als Hörerin auf den eigenen Konsum achten, was Nachhaltigkeit betrifft. Ihr könnt eure eigene Bank kritisch hinterfragen und eventuell wechseln. Und ihr könnt euer Geld nachhaltig anlegen. Das geht zum Beispiel bei Eukokredit mit einem Betrag ab 200 Euro. Und alle Infos dazu findet ihr auch in den Sendungsinformationen. Vielen Dank an dich, Martin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. Es macht mir so viel Spaß, immer so viel Neues zu lernen und ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, Katharina, ich sage auch recht herzlichen Dank für das schöne Gespräch und für die tollen Fragen und ja, hoffe, dass wir das gut weiterbringen so und dass viele Leute sich in diesem Sinne für Nachhaltigkeit entscheiden. Und dass da sich noch mehr bewegt, bin auch recht zuversichtlich, ist jetzt wirklich eine gute Bewegung drinnen, guter Drive drinnen, das kriegen wir schon hin. Ja, danke fürs Gespräch, Katharina.
Danke dir. Und für euch als HörerInnen noch eine kleine Info. Die nächste Folge mit mir wird vorab aufgezeichnet, da ich in Mutterschutz gehe. Mein Gast dann wird sein Richard Buch von Facing Finance. Das ist ein Verein, der sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Finanzen einsetzt und den Fair Finance Guide erstellt. Und dazu gibt es mehr Infos im August. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.